Auch von meiner Seite ein herzliches Grüß Gott zu dieser Kurswoche. Da liegt ja eine Menge Arbeit vor Ihnen. Solche Wochen sind ja nicht ganz einfach. Die kosten auch Kraft zum Hören, zum Verarbeiten, zum Mitreden, zum Weiterkommen, zum Fragen und was auch immer. Schön, dass Sie hier den Frühling hereingeholt haben, oder nein, den kann man noch nicht rein, ich weiß es nicht, geholt haben zum Frühlingsbeginn, wenigstens für die Meteorologen. Ich freue mich, dass es draußen noch nicht so weit ist, dass es noch ein bisschen Winter ist. Ich bin einer der wenigen, die den Winter lieben. Schnee, Kälte, das finde ich schön. Aber wie gesagt, da bin ich einer der wenigen, die das gerne haben. Aber ist auch okay, wenn es hier im Raum ein bisschen Frühling ist. Das ist völlig in Ordnung so. Ja, bevor wir jetzt in die Thematik einsteigen, ich könnte sagen, David der Zweite, Fortsetzung vom vergangenen Jahr, möchte ich ein Gebet sprechen. Lieber himmlischer Vater, du unser Gott und Herr, wir danken dir, dass deine Treue bleibt und dass sie groß ist über unserem Leben und dass das gilt, ob uns in unserem Leben die Sonne scheint oder ob wir eher im Finstern gehen. Wir wollen uns darauf verlassen, dass du da bist, und wir wollen uns das zusagen lassen durch dein Wort, durch Menschen, die das erlebt haben, durch einen David, der deine Treue erlebt hat in seinem Leben, das durch vieles beinhaltet hat, Höhen und Tiefen, Erfolg und Misserfolg, auch die Schuld und das Versagen. Wir danken dir, dass du uns selbst begegnest in deinem Wort, und wir wollen dich bitten, dass du unsere Ohren und unsere Herzen öffnest, dass wir dir begegnen, dass wir dich besser kennenlernen, dass wir uns und unseren Weg besser verstehen. Segne uns dazu. Amen. David der Zweite, im zweiten Jahr David. Ich meine, David hat es verdient, dass man ihm so viel Zeit einräumt. In den erzählenden Büchern der Bibel, für solche, die sich näher damit beschäftigen, ich sage bewusst nicht in den Geschichtsbüchern, wie das in unseren Bibeln im Inhaltsverzeichnis so heißt. Ich sage in den erzählenden Büchern der Bibel, 1. Mose bis 2. Könige und dann Chronik, Esra, Nehemia, ist nach Mose David die Person, die am ausführlichsten dargestellt wird. Die Person Mose, also ein Lebensalter, umfasst in der Bibel 4 biblische Bücher, 2. bis 5. Mose. David 1,5 Bücher, 1. Samuel 16 und dann hinein bis in den Anfang des 1. Königebuches. Interessanterweise, dass auch kein König nach David annähernd ausführlich dargestellt wird. Sein Sohn Salomo bringt es nur noch auf 11 Kapitel und dann die Könige selbst ein Hiskia und ein Josia 2 oder 3 Kapitel. Hier hat die biblische Überlieferung einen bewussten Schwerpunkt gebildet. Eine Person, ein Lebensalter, 1,5 biblische Bücher. Ähnlich ausführlich noch die Person Josia mit der Landnahme, auch eine Generation, ein biblisches Buch. Die Bedeutung des Königs Davids für die gesamte biblische Überlieferung kann ich jetzt nicht skizzieren. Das würde zu viel Zeit jetzt wegnehmen und wird auch immer wieder anklingen. Aber nur 3 kurze Stichworte. Geschichtlich. Das junge Königtum Israel wurde unter David erst richtig ausgebaut und hatte eine Größe, die dann nach David unter Salomo nur noch gehalten werden konnte. Am Rand ist er schon abgebröckelt und dann später nie mehr diese Ausdehnung erreicht hat, geschichtlich. Eine weitere Bedeutung, die Frömmigkeit Davids. Wir haben viele Psalmen von diesem König, Liederdichter, und wir bekommen Einblick nicht nur in sein politisches Handeln, sondern auch in sein Verhältnis zu Gott, in seine Frömmigkeit. Und dann nicht zuletzt heilsgeschichtlich die Verheißung, die David bekommen hat, eines ewigen Königreichs, überspannt seit David die ganze Heilsgeschichte Gottes und findet dann seinen Höhepunkt und Abschluss in der Erfüllung durch Jesus Christus. Davon wird in der zweiten Einheit heute die Rede sein. Also, David hat es verdient, dass man ihm 2 Jahre Bibelkurs widmet. Ich möchte nun keinen langen Rückblick halten auf das letzte Jahr, aber doch noch einmal kurz erinnert in einer ganz groben Übersicht, die ich schon letztes Jahr aufgelegt habe, wie ich die Davidsgeschichte in 3 Schwerpunkte gliedere. Ich hoffe, Sie können es ein wenig lesen. Die von mir aus gesehen linke Seite wird kaum an mir vorbeisehen können. Dazu bin ich zu breit gewachsen. Aber ich denke, hier der Mittelblock, ob es für die Empore reicht, weiß ich nicht. Aber wer sehen kann, der sehe, wer hören kann, der höre. Kurz 3 Teile. Erstens die Berufung Davids und Verfolgung durch Saul. Relativ ausführlich erzählt im 1. Samuel-Buch. Man fragt sich, warum muss man da so ausführlich darstellen? Es wäre doch auch schneller gegangen. Mit dieser ausführlichen Darstellung wird deutlich, David wird gegen alle Widerstände König. Und es heißt, Gott kommt mit seiner Verheißung gegen alle äußeren Widerstände zum Ziel. Bleibend ist deine Treue. Und das sagt jetzt die Bibel nicht mit dürren Sätzen, nicht? Das könnte man ja auch so sagen, wie ich es gerade gesagt habe, dann bräuchte man 3 Sätze dazu, sondern das wird erzählt und dadurch ist es viel eindrücklicher. Der 2. Hauptteil schildert Davids Königtum. Wir haben im letzten Jahr zum Schluss noch 2. Samuel 1 bis 4 und 2. Samuel 5 den Anfang besprochen. David wird König zunächst über das südliche Gebiet Juda, eine kleine Stämmeverbindung im Süden, und dann, 2. Samuel 5, über ganz Israel. Wir beginnen jetzt heute und morgen mit 3 ganz zentralen Kapiteln. Ich persönlich bin der Überzeugung, es sind die wichtigsten Kapitel außer Davids Geschichte. Ich habe sie deshalb auch hier extra abgedruckt, nämlich die Eroberung Jerusalems, die Überführung der Bundeslade und die Verheißung an David, die Nathans Verheißung. Und wenn Sie das sich einmal anschauen, dann fällt auf, dass diese Kapitel das Zentrum der Davids Überlieferung darstellen in der Darstellung. Wir werden merken bei 2. Samuel 7, dass dieses Kapitel vermutlich vom chronologischen Ablauf nicht an diesen Platz gehört. Wenn die David-Überlieferung rein chronologisch dargestellt wäre, müsste 2. Samuel 7 wohl weiter hinten stehen. Und ich vermute, dass diese Kapitel ganz bewusst in die Mitte gestellt sind. Man nähert sich diesen 3 Kapiteln an, und geht dann von diesem Höhepunkt weg in die weitere Geschichte hinein. 2. Samuel 5 bis 10 erhält dann noch weitere Ausführungen über Davids Königtum. Und dann kommt mit 2. Samuel 11 bis 20 und 1. Könige 1 bis 2 ein Block, der eingeleitet wird mit dem Ehebruch Davids mit Bathseba. Und dann könnte man sagen, geht es um Familiengeschichten. Ein Sohn nach dem anderen. Amnon, Absalom, Salomo, da sind noch andere hinein verwickelt. Und hier ist die große Frage, findet denn der große David einen Nachfolger? Und wer wird dieser Nachfolger? Wie geht es aus? Wie geht es mit dem Königtum weiter? Der Schwerpunkt in diesem Jahr ist also dieser mittlere Teil, Davids Königtum, Kapitel 5 bis 10, und dann die Schuld Davids und auch die Frage nach seinem Nachfolger, wobei dann noch viele andere Dinge mit hineinschwingen. Ich beginne jetzt mit 2. Samuel 5 und aus 2. Samuel 5 nur die Verse 6 bis 10. Vielleicht nehmen wir Vers 12, 11 und 12 noch dazu. Das muss ich zeigen, das entscheide ich mit Blick auf die Uhr. Ich hoffe, ich komme noch ein wenig zu 2. Samuel 6. Ich werde aber pünktlich heute um 10 Uhr abschließen, weil ich heute die zweite Halbzeit nicht spiele und dann muss ich das pünktlich gestalten, die Pause und die zweite Halbzeit, dass dann Landesbischof Gerhard Mayer pünktlich die zweite Runde beginnen kann. Ich kann ja dem Herrn Landesbischof keine Zeit wegnehmen. Das könnte ich nicht verantworten vor meinem Gewissen und deshalb habe ich mir heute diese extreme Pünktlichkeit auferlegt. 2. Samuel 5. Am Anfang wird geschildert, dass David König wird über ganz Israel. Wie gesagt, zunächst nur über das südliche Teil Juda, dann über das größere Teil Israel, nördlicher Teil zusätzlich. Für die Sprachregelung möchte ich an dieser Stelle nur eine kurze Anmerkung machen. Wir müssen sehen, dass sowohl der Begriff Juda als auch der Begriff Israel in verschiedenen Deutungen begegnet, in verschiedenen Bedeutungen. Juda ist ein Stammesname und davor ist er der Name eines Menschen, des Ahnen dieses Stammes. Gleichzeitig wird in der Königszeit Juda zu einem Staatsnamen. In der Zeit der getrennten Königreiche Juda und Israel ist Juda der Name des südlichen Staates. Das gleiche gilt für Israel. Israel ist zunächst der Name einer Person. Aus Jakob wurde Israel. Israel ist der Name für den Stämmeverband. Israel ist der Name für das berufene und erwählte Volk Gottes als Stämmeverband. Und Israel ist in der Zeit der getrennten Königreiche der Name eines Staates, wie heute auch wieder, nämlich des nördlichen Staates Israel. Wenn man an diese Begriffe kommt, dann muss man immer auch sehen, welcher Begriff ist jetzt gemeint, welche Bedeutung schwingt mit oder sind es mehrere, was steht im Vordergrund. Interessanterweise wird in 2. Samuel 5 am Anfang geschildert, dass die Ältesten Israels zu David gekommen waren, nach Hebron, wo er die ersten 7 Jahre residiert hat. Und dann lesen wir Kapitel 5, Vers 3. Und der König David schloss mit ihnen einen Bund in Hebron vor dem Herrn und sie salbten David zum König über Israel. Ist interessant, er war schon mal gesalbt. In einer heimlichen Aktion durch Samuel, als der Saul noch lebte. Das war die Berufung durch Gott. Dann wurde er noch einmal gesalbt, wo er König wurde über Juda, Kapitel 2. Und jetzt wird er noch einmal gesalbt zum König über das gesamte Israel. Und David wird König durch Verhandlungen mit den Ältesten Israels. Die schlossen mit ihm einen Bund. Ich persönlich bin überzeugt, die kamen nicht einfach und sagen, du David in Juda, die letzten 7 Jahre, das hast du halbwegs gut gemacht, wir haben von dir gehört, da oben auch im Norden, in der Hebroner Tageszeitung, die kam auch zu uns und da wurdest du hervorgehoben und gerühmt und super, super. Deine Steuerpolitik, deine Rentenpolitik, deine Außenpolitik, deine Innenpolitik, alles super. Also wird auch unser König. Ich glaube, so flott ging das nicht. Ich vermute, da wurden Verhandlungen geführt, wirklich Verhandlungen über die Politik, die David in diesem Großreich dann tun wird. Verträge geschlossen. Und nach diesem Bundesschluss wird David gesalbt jetzt von Menschen, den Ältesten Israel, als Bestätigung, du bist unser König. Warum sage ich das? Es ist hochinteressant, wie Gottes Weg, Gottes Verheißung durch menschliches Verhalten, Verhandeln, Planen durch seinen Weg nimmt. Himmel und Erde sind nicht isoliert, sind nicht getrennt. Ich habe den Eindruck, in unserem Führungsdenken trennen wir manchmal. Als ob das nicht mit unserem Reden, Planen, Diskutieren, Entscheiden zu tun hätte. Gott findet und geht seinen Weg durch diese menschlichen Entscheidungsprozesse hindurch und gestaltet so den Weg, den er gehen möchte. Es wäre an dieser Stelle auch interessant, einmal zu bedenken, die relativ demokratische Verfassung Israels schon relativ früh. Israel war ja im strengen Sinne menschlich gesehen von Anfang an nicht monarchisch. Nicht der König oben und der entscheidet, sondern über den Stämmeverband eigentlich demokratisch organisiert. Und das zeigt sich zum Beispiel hier bei der Mitrede der Ältesten, der Stämme, über die Tatsache, wer nun König wird in Israel. Aber ich möchte dieses Thema nur andeuten. David ist König über gesamt Israel. Was ist nach der biblischen Darstellung seine erste Aktion? Vers 6 bis 10 in 2. Samuel 5. Und der König zog mit seinen Männern vor Jerusalem gegen die Jebusiter, die im Lande wohnten. Sie aber sprachen zu David, du wirst nicht hier hereinkommen, sondern Blinde und Lahme werden dich abwehren. Damit meinten sie, dass David nicht dort hineinkommen könnte. David aber eroberte die Burg Zion, das ist Davids Stadt. Da sprach David an diesem Tag, zu diesem Vers eine Vorbemerkung, der ist ganz schwer zu übersetzen, da gibt es ganz viele Fragezeichen an diesem Vers. Ich lese jetzt einfach mal die Luther-Version, aber da ist schon sehr viel kombiniert mit dem Paralleltext aus dem Chronikbuch. Da sprach David an diesem Tage, wer die Jebusiter schlägt und durch den Schacht hinaufsteigt und die Lahmen und Blinden erschlägt, die David verhasst sind, der soll Hauptmann und Oberster sein. Da stieg Joab, der Sohn der Zeruja, zuerst hinauf und wurde Hauptmann. Daher spricht man, lass keinen Blinden und Lahmen ins Haus. So wohnte David auf der Burg und nannte sie Stadt Davids. Und David baute ringsumher vom Milo an nach innen zu. Und Davids Macht nahm immer mehr zu und der Herr der Gott Zebaoth war mit ihm. Ausgangspunkt, David hat seinen Sitz in Hebron bisher. Hebron war nicht ganz ungeeignet als Hauptstadt für den südlichen Staat Juda. Schlechte Karten, da schlechte Farbe im Original, aber der beste Bibelatlas, den es gibt, und deshalb bleibe ich ihm treu. Also David bisher in Hebron, optimal bisher als Hauptstadt für den Süden. Juda und Hebron mittendrin. Ist nie schlecht, wenn die Hauptstadt in etwa in der Mitte ist. Wenn nun aber David König wird über gesamt Israel, dann ist es ein bisschen schwierig mit dieser südlichen Lage. Erstens, fast am Rande. Zweitens, die Gefahr, dass die vom Norden sagen, David, du tust immer Juda bevorzugen. Das ist auch teilweise geschehen, als David zum Beispiel zurückkam, nachdem er vor Absalom geflohen war, da ließ er sich von den Ältesten von Juda zurückholen, was das nördliche Israel sehr verschnupft hat. Also die Lage ungünstig, das ist ja auch mit dem Grund, warum Stuttgart nicht die Hauptstadt von Deutschland ist. Wiewohl es natürlich vom ganzen Rang und von allem her angemessen wäre, wenn Stuttgart die Hauptstadt von Deutschland wäre, ja. Aber so ist einmal die Sache. Nun ist eine ganz entscheidende Sache für die Hauptstadt und für das, was David gemacht hat, dass Israel kein geschlossenes Gebiet war. Sie sehen es auf dieser Karte. Kein geschlossenes Gebiet. Sie haben am Anfang des Richterbuches die sogenannte negative Besitzliste Israels, nämlich die Städte, die Israel nicht erobern konnte. Und das, was Israel nicht erobern konnte bei der Landnahme, war unter anderem die Küstenebene. Da waren sie militärisch unterlegen, jetzt mal rein politisch betrachtet. Da konnten die philistäischen Stadtstaaten viel besser agieren, auch mit Streitwagen. Und was Israel nicht einnehmen konnte, war vor allem diese Gegend der Jezreel-Ebene wieder Ebene. Was Israel auch nicht einnehmen konnte, war Jerusalem. Oder wenigstens höchstens kurzfristig einnehmen konnte. Die Angabe im Richterbuch ist nicht ganz klar, wie man es dann letztlich verstehen soll. Und so spricht man in der Forschung von zwei Städte-Querriegeln, die Israel teilt. Der südliche Querriegel hinauf nach Jerusalem und der nördliche Querriegel in der Jezreel-Ebene. Was diese Dreiteilung Israels geografisch für die Geschichte Israels überhaupt bedeutet und eine weitere Dreiteilung, nämlich Ebene, Berge und Transjordanien, dazu jetzt keine weiteren Ausführungen. Was Israel einnehmen konnte, das war das Gebirge. Das hat verschiedene Gründe. Militärisch im Gebirge nützen Streitwagen nichts. Da nutzen die Streitwagen der Philister nichts. Und das Gebirge will niemand. Nun, das Gebirge hat nur touristische Bedeutung. Nicht nur. Aber militärisch ist eigentlich bedeutungslos. Militärisch war wichtig die Küstenstraße, die Jezreel-Ebene und der Zugang nach Norden. Da ich erst an den vergangenen beiden Samstagen wieder die Bedeutung der A8 kennengelernt habe als größte Stauzone für den Winterurlaub. Ich bin diese Staus umfahren, kann ich doch diesen Vergleich anstellen. Die A8 der damaligen Zeit war die Via Maris und die verlief Küstenebene, Jezreel-Ebene, See-Genezareth, vorbei durch das Hule-Tal nach Norden und verband die zwei mächtigen Mächte im Norden und im Süden, Ägypten und Mesopotamien. Und entsprechend unberührt war das ephraimitische und das judäische Bergland. Das bedingt also diese Zergliederung. Interessant. Trennung Nord-Süd. Und es lag sicherlich an dieser Trennung, dass auch die Stämme Süden und Norden doch relativ selbstständig waren und dass die Trennung Israels immer an dieser Stelle erfolgt ist. Da gab es schon einen Keim. Darf ich es so sagen? Äußerlich war der Gesamtstaat Israel keine Einheit, sondern durch diese jebusitische, kanaanäische Enklave Jerusalem geteilt. Und es ist interessant, dass David dieses Problem als erstes anpackt. Ich persönlich bin überzeugt, wir lesen hier nichts von einem Auftrag durch Gott. Vielleicht gab es den, steht nichts da. Aber ich bin überzeugt, David war sich im Klaren, wenn das Königreich Juda Israel zusammenwachsen soll zu einem Königreich, dann muss diese äußere Trennung überwunden werden. Und das ist das Erste, was er anpackt. Kein Kampf gegen die Philister, nichts, sondern dieses Problem wird als erstes gelöst. Das heißt, David wurde berufen zum König über ganz Israel, durch Gott und durch die verantwortlichen Menschen in Israel. Und David hat sich überlegt, was entspricht als Aufgabe meiner Berufung. Und diese Aufgabe hat er angepackt. Diesen Keil wegzumachen. Diese Trennung der Einheit wegzumachen. Es geht hier zuerst um Einheit. Überlegen Sie sich, was Ihre Aufgabe ist angesichts Ihrer Berufung. Sie können nicht alles tun. Sie können nicht gegen die Philister und gegen alles gleichzeitig kämpfen. Das hat David dann später gemacht. Hat eine Aufgabe angepackt. Was ist die Aufgabe durch Ihre Berufung? Packen Sie diese Aufgabe an. Dass nun David dieses Jerusalem erobern möchte, hat einen zweiten Grund, einen strategischen Grund, einen politischen Grund. Mit diesem Jerusalem erobert David neutrales Gebiet. Es gehört noch weder zu Juda noch zu Israel. Und es liegt an der Grenze dieser beiden Staaten. Mit dieser Eroberung befreit sich David von dem Vorwurf, du machst immer judafreundliche Politik. Oder, wenn er nach Norden wäre, hätten die im Süden gesagt, da sieht man wieder, Berlin wird immer bevorzugt. Neutrales Gebiet an der Nahtstelle dieser beiden Gebilde Israel und Juda, die ja über 7 Jahre hinweg getrennt waren in der ersten Regierungsphase Davids. Um beidem gerecht zu werden. Um beidem gerecht zu werden. Das ist für uns zum Beispiel ein Thema im Bengelhaus. Wir gehen davon aus, dass unsere Leute im Pfarramt eine gewisse Prägung mitbekommen haben. Das wollen wir auch. Dass sie von uns ein bisschen was mitnehmen. Ich denke, das will man in Eidlingen auch. Man hat ja ein Interesse mit Ausbildung. Aber dann müssen wir unseren Leuten deutlich machen, wenn ihr in die Gemeinde kommt, seid ihr da für die ganze Gemeinde. Ihr dürft einen theologischen Standpunkt haben, aber ihr seid da für die ganze Gemeinde. Nicht, dass es schon nach kurzer Zeit heißt, der oder die, die sind ja nur für bestimmte Leute da. Israel, David, Entschuldigung, hat sich hier durch einen geschickten Schachzug diesem Vorwurf entheben können, auch wenn er das später nicht immer durchgehalten hat. Nur noch einiges zum Text. Ich habe schon angedeutet, da gibt es textlich große Probleme mit 2. Samuel 5, diesen Versen, vor allem der Vers 8. Da gibt es Überlieferungsprobleme, da gibt es textliche Probleme. Es ist interessant, dass in 1. Chronik 11 die Verse 4 bis 9 diese Probleme nicht mehr hat. Offensichtlich hat man da an der Überlieferung gearbeitet und erkannt, dass 2. Samuel 5 Männer vor Jerusalem gegen die Jebusiter, die im Lande wohnten, sie aber sprachen zu David, du wirst nicht hier hereinkommen, sondern Blinde und Lahme werden dich abwehren. Damit meinten sie, dass David nicht dort hineinkommen könnte. Jerusalem, eine sehr gut gelegene Stadt unter militärischen Gesichtspunkten, was die Möglichkeit der Einnahme betrifft. Die Stadt damals Jerusalem lag wohl hier. Hatte wohl schon vor David den Namen Zion. Und jetzt kann man an den Höhenlinien erkennen, dass gerade dieser Teil nach Süden und nach Osten steil abfällt. Also wer schon in Jerusalem war, der sieht das jetzt vor sich. Von Süden her kommend, diese Stadt in dem Winkel zwischen Hinnomtal und Kidrontal gelegen. Hier ist der Ölberg, nicht? Das ist jetzt natürlich alles überbaut. Deshalb sieht man das nicht mehr so deutlich. Aber man muss davon ausgehen, dass in jener Zeit war dieser Teil bebaut. Nur dieser Teil. Der, wie gesagt, nach Süden und Osten sehr gut zu verteidigen war. Nach Norden und von Westen her sieht es anders aus, da ist eine Ebene. Aber das war wohl der Grund, diese hervorragende Lage vielleicht noch entsprechend ausgehen. Nicht nur vielleicht, das müssen wir als sicher annehmen. Sodass sie sagten, uns kann man nicht einnehmen. Blinde und Lahme können uns verteidigen. Das heißt nicht, dass sie viel Blinde und Lahme hatten. Aber das sagte man halt. Nicht auch halt Spott gegenüber David. David, du kommst hier nicht rein. Blinde und Lahme werden dich besiegen. Kannst gleich bleiben lassen. Vers 7. David aber eroberte die Burg Zion, das ist Davids Stadt. Noch einmal, Burg ist nicht glücklich übersetzt, die Feste, die Bergfeste. Nicht einfach durch diese Lage mit diesem Titel versehen, diese Bezeichnung gibt es auch für andere Orte, also nicht nur für Jerusalem. Das ist die Bezeichnung, wenn eine Stadt durch schon ihre Lage relativ gut zu verteidigen war. David eroberte die Bergfeste und es wurde zur Stadt Davids. Dieser Teil wurde dann Stadt Davids genannt. Da der Bericht noch weitergeht, stellt sich jetzt für den Ausleger die Frage, ist das schon das Ergebnis in Vers 7 oder nur ein Zwischenergebnis? Es wäre sehr gut möglich, das ist schon das Ergebnis. Und jetzt wird anschließend noch einmal ein Detail erzählt, wie das vor sich ging. Es wäre aber auch möglich, dass es ein Zwischenergebnis ist, nämlich dass David mit seinem Heer, mit einer Spezialgruppe, die Eroberung eines großen Teils geschah, gelang, dass aber ein Teil noch übrig blieb, der nicht erobert war. Es gibt ja innerhalb von Städten noch besonders befestigte Teile. Nun muss ich sagen, das kann ich nicht letztlich klären, dazu bin ich auch archäologisch zu ungebildet. Archäologie ist nicht mein Spezialgebiet, es würde mich brennend interessieren, wie das war. Aber ob jetzt Schlussergebnis und dann wird nochmal ein Detail erzählt oder Zwischenergebnis, ich lasse es offen. Und jetzt der Vers 8, ich lese diesen Vers nach der Elberfelder Bibel jetzt noch einmal. Wie gesagt, er wirft sehr viele Fragen aus in der Übersetzung und dann natürlich auch für die Deutung. Und zwar sagte David an jenem Tag, wer die Jebusiter schlägt und in den Wasserschacht gelangt und die Lahmen und Blinden erschlägt, die der Säle Davids verhasst sind. Daher sagt man, ein Blinder und ein Lahmer dürfen nicht ins Haus kommen. Und David wohnt in der Bergfeste und nannte sie Stadt Davids. Also, es gab noch ein ungelöstes Problem. Ich gehe davon aus, es war ein besonders befestigter Teil innerhalb der Stadt, in die sich dann natürlich auch ein Teil der Bevölkerung und die Verteidiger zurückgezogen hatten. Und jetzt sagt David, wer diesen letzten Teil erobert, wer dieses letzte Problem löst, der wird General. Das wird etwas deutlicher dann in der Überlieferung im Chronikbuch, 1. Chronik 11, Vers 6. Da lesen wir, und David sprach, wer die Jebusiter zuerst schlägt, der soll Hauptmann und Oberster sein. Und aus 1. Chronik 11 erfahren wir dann, da stieg Joab, der Sohn der Zeruja, zuerst hinauf und wurde Hauptmann. Also David lässt einen Wettbewerb unter seinen Soldaten zu, wer dieses Problem löst. Wie wurde es gelöst? Vermutlich stieg Joab, natürlich dann mit einigen Männern seiner Abteilung, durch die Wasserversorgung hoch. Die Wasserversorgung war immer das große Problem der Befestigungen. Denn das Wasser musste man irgendwo herbringen, wo es Wasser gab. Und das Wasser wurde hier aus dem Kidrontal geholt, da hat man ja dann einen Schacht entdeckt. Und hier ist wohl Joab mit seinen Männern eingestiegen und durch einen senkrechten Schacht nach oben und war damit mitten in der Burg. Und so wurde die Stadt Jerusalem dann eingenommen. Man kann es nur ganz zurückhalten und vorsichtig sagen, Sie merken, der Bericht ist äußerst knapp, er lässt viele Fragen offen, aber so dürfte es wohl gewesen sein, das ist das Wahrscheinlichste. Joab erobert Jerusalem. Joab hatte schon davor eine führende Bedeutung. Joab tötete den Konkurrenten Abner, den Heerführer Israels, der zu David überlief. Als ein Heerführer Israels in den ersten 7 Jahren des geteilten Königreichs nach Sauls Tod, er tötete Abner, aber nicht in einem Kampf, sondern aus Rache, weil Abner Joabs Bruder getötet hatte. Joab verschonte nicht Absalom, den Sohn Davids, obwohl das David geboten hatte. Joab war keine einfache Person. Ein Dickkopf. Und nicht ganz ohne brutale Züge. Der gegen Davids direkten Auftrag gehandelt hatte. Und interessant, David wies Joab nicht in die Grenzen. Wir kommen noch einmal zum Thema Stärken und Schwächen Davids. Da lag eine Schwäche Davids. im Umgang mit Joab, im Umgang mit seinen Söhnen. Wir werden noch darauf zurückkommen. Durch die Eroberung Jerusalems war David noch abhängiger von Joab. War Joabs Position gefestigt. Joab war ein militärischer Superminister Davids. Und interessant, dass er seinem Sohn Salomo den Auftrag gibt, das zu Unrecht vergossene Blut, das Joab vergossen hat, zu rächen. Und Salomo tötet ihn. David gibt einen Auftrag an seinen Sohn weiter, zu dem er selber nicht Herr war oder Manns genug war. Es war einer seiner Schwächen, Umgang mit Einzelpersonen. Vers 9, das Ergebnis, so wohnte David auf der Burg und nannte sie Stadt Davids und David baute ringsumher von Milo an nach innen. Also zunächst genau dieses Gebiet, der Tempelberg war noch nicht bewohnt. Dieses Gebiet, Zion, die alte Jebusiterstadt Jerusalem eingenommen, benannt Stadt Davids, war der persönliche Erfolg Davids, deshalb so genannt. Und jetzt wohnt David in dieser Stadt, die er erobert hat, an diesem neutralen Platz an der Nahtstelle zwischen Juda und Jerusalem. Und das Erste, was jetzt gemacht wird, ist, dass diese Stadt weiter ausgebaut wird. Mit der Bezeichnung Milo begegnen wir dem nächsten Problem. Sie merken, Auslegung der Schrift stellt auch für Probleme, die man nicht immer lösen kann. Historisch, archäologisch. Was ist dieser Milo? Milo kommt vom Wort, hebräischen Verbum, aufschütten. Und es gibt verschiedene Theorien dazu. Ich sage die, die mir am wahrscheinlichsten scheint, weil hier der Abfall so steil war, vermutet man, dass hier Terrassen gebaut worden sind zur Befestigung. Diese Terrassen wurden aufgefüllt mit Material, um darauf Häuser bauen zu können. Und es ist dann zu vermuten, dass David diese Anlage weiter ausgebaut hat, die Stadt Jerusalem, dort wo es notwendig war, ausgebessert, könnte man sagen. Ich sage dazu, es ist eine Theorie, letzte Gewissheit hat man hier nicht. Auch wo das genau zu lokalisieren ist, auch darüber wissen wir letztlich nicht hundertprozentig Bescheid. Ergebnis, Jerusalem ist eingenommen, David wohnt dort, es ist seine Stadt, Davids Stadt. Die Einnahme sein persönlicher Erfolg von ihm veranlasst. Die Einnahme Jerusalems war ein außenpolitisches Zeichen, Vers 11 und 12. Und Hiram, der König von Tyrus, sandte Boten zu David mit Zedernholz, dazu Zimmerleute und Steinmetzen, dass sie David ein Haus bauten. Und David erkannte, dass der Herr ihn zum König über Israel bestätigt und sein Königtum erhöht hatte, um seines Volkes Israel willen. Die Maßnahme wird außen beobachtet. Nicht Israel wieder ein geeintes Königreich? Das bedeutet Machtzuwachs. Ist ja klar. David sofort politisch äußerst klug gehandelt mit der Eroberung Jerusalems. Das wird außen wahrgenommen. Und jetzt reagiert dieser Hiram, der König von Tyrus, und bietet im Grund eine Freundschaft, ein Bündnis, einen Vertrag an. Freundschaft ist vielleicht übertrieben, eine Partnerschaft, eine politische Partnerschaft. Hiram, der König von Tyrus, sandte Boten zu David mit Zedernholz, Zimmerleute und Steinmetzen. Nicht David baut in Jerusalem, also bietet er ihm Material an, das er hatte. Hat gleich im Gegenzug damit gerechnet, dass er dann von David das kriegt, was er braucht, und dass es so zu einer Verhandlung kommt. Aber es ist interessant, das wird wahrgenommen, das wird gesehen, was David gemacht hat. Genauso wird man wahrnehmen und sehen, was wir tun. Hundertprozentig. Und wird entsprechend reagieren, so oder so. Man nimmt es vielleicht nicht unbedingt im Ausland wahr, aber in unserer Umgebung, ob klein oder groß, das ist gleich. Es wird wahrgenommen, was getan wird. Jetzt kommt eine Stelle, die lasse ich aus, da sage ich nur einen Satz dazu. Es sind eigentlich zwei Stellen, die kommen. Nun kommt noch eine Notiz über Davids weitere Frauen und Kinder, darüber gehe ich hinweg. Und dann 2. Samuel 5 ab Vers 17 bis 25, Davids Sieg über die Philister. Hiram hat gesehen, was David tut und reagiert mit einem Vertrag, mit Freundschaft. Die Philister sehen auch, was passiert und die reagieren auch, aber nicht freundschaftlich. Nicht, die sehen auch vereintes Israel und die erste Eroberung Jerusalems. Hoppla, der David, der wird gefährlich. Die Philister reagieren auch und versuchen, David zu besiegen. Das misslingt. Nur einfach dieser Hinweis, es wird wahrgenommen, was getan wird. Fazit: Die Eroberung Jerusalems, die hier mit ganz wenigen Versen, dazu noch in der Überlieferung, also einfach in der textlichen Überlieferung teilweise sehr schwierig, uns vorliegt, ist eine Handlung mit weitreichender Wirkung. Zunächst weitreichende Wirkung für die damalige Geschichte Israels innerhalb des Alten Bundes. Das vereinte Israel hatte eine Hauptstadt, Jerusalem. Das 73 Jahre später wieder geteilte Reich, in diesem Reich hatte Juda auch eine Hauptstadt, und zwar eine bleibende Hauptstadt.
Ach, das ist nicht mehr die richtige Karte.
Dieses Jerusalem blieb, das ist ganz klar durch die ganze Baumaßnahmen, durch den Tempel, durch die Paläste. Dieses Jerusalem blieb die Hauptstadt Judas, das wissen wir, für die ganze weitere Zeit. Und im Grunde sind alle anderen Städte, auch die Hauptstädte, die dann das Nordreich hatte, waren nur vorübergehend von Bedeutung, während die Bedeutung Jerusalems blieb. Jerusalem wurde von Gott angenommen als der Ort, an dem sein Name in Zukunft wohnen sollte. Es ist ja interessant, dass im 5. Buch Mose dieser Ort nirgends genannt wird, sondern Gott wird sich einen Ort erwählen, wo sein Name wohnt. Und auch hier ist wieder interessant, dass die Erwählung Gottes und das Handeln Davids zusammenkommen in der Erwählung Jerusalems. Jerusalem als politisches Zentrum und später dann vor allem auch als geistliches Zentrum Judas bzw. Israels. Das wäre dann der nächste Text, die Überführung der Lade und dann vor allem der Bau des Tempels unter Salomo. So wurde diese Stadt, die zunächst außerhalb des Territoriums Juda und Israel lag, durch David eingenommen zu der Stadt Israels bzw. Judas. Gerade diese Stadt ist es, die über Jahrtausende bis heute von Bedeutung blieb und bleibt. Eine der Städte, die am häufigsten genannt werden, auch in den Nachrichten. Rund 3000 Jahre später. Eine Stadt, die auch Zeiten hatte, in der sie wenig berücksichtigt war, in der sie zerfallen ist. Eine Stadt, die sehr viel Zerstörungen gesehen hat, Vernichtungen, Kriege und Blut. Eine Stadt, die in der Bibel zum Gleichnis wurde für das himmlische Jerusalem. Eine Stadt, die ganz gewiss in der letzten Zeit eine besondere Bedeutung hat und haben wird. Dennoch möchte ich eines festhalten. Mit heiligen Orten ist es so eine Sache. Mit heiligen Orten ist es so eine Sache. Heilige Orte stehen in der Gefahr, dass Menschen meinen, man sei schon gesegnet, wenn man nur dort ist. Das hat auch interessanterweise für Jerusalem nie gegolten. Heilige Orte bekommen ihre Besonderheit nur von Gott her und indem dort die Gottesbeziehung gepflegt wird. Heilige Orte haben ihre Heiligkeit nie an sich. Und wo in Jerusalem falscher Gottesdienst gefeiert wurde, hat Jerusalem seine Bedeutung verloren für die Menschen. Die falsche Bindung an Orte kommt etwa in Jeremia 7 zum Ausdruck. Da sagen die Leute, das wird ja in Jeremia 7 mehrmals wiederholt, hier ist des Herrn Tempel, hier ist des Herrn Tempel, hier ist des Herrn Tempel. Hier ist Gott gegenwärtig, hier kann uns nichts geschehen. Und der Prophet Jeremia sagt, nein, so ist es nicht. Weil ihr den falschen Gottesdienst feiert, weil ihr meine Gebote nicht haltet, wird es Jerusalem gehen, dem Tempel, wie es Silo erging. Er wird zerstört werden und dann ist es aus mit der Herrlichkeit dieses heiligen Ortes. Der Prophet Hesekiel sieht in einer Vision, wie die Herrlichkeit Gottes Jerusalem bzw. den Tempelplatz verlässt. Und damit wird der Tempel wird Jerusalem frei zum Gericht und die feindlichen Heere können kommen und den Tempel und Jerusalem erobern und zerstören. Und im Neuen Testament ist es Jesus, der sagt, Jerusalem, Jerusalem, wie oft habe ich dich sammeln wollen wie eine Henne ihre Küken, doch ihr habt nicht gewollt und darum wird Jerusalem zerstört. Das gilt auch für Jerusalem und trotzdem ist diese Stadt mit ihrer Bedeutung nicht verworfen. Das ist nun das Interessante. Da kommen wir zu einer Parallele mit dem Haus David. Das haben wir dann in 2. Samuel 7. Die Stadt Jerusalem wird zerstört, häufig zerstört, aber letztlich nicht verworfen, wie andere Städte verworfen wurden in ihrer Bedeutung. Das Haus David wird gerichtet. Die Königslinie wird unterbrochen. Aber die Davidslinie wird nie letztlich aufgegeben. Während viele andere biblische Linien aufgegeben sind. Saul, Jerobeam, der erste König des Nordreiches, hat ja eine ganz tolle Verheißung bekommen vom Propheten Ahia. Sie war aber gebunden an den Gehorsam. Und diese Linie, Jerobeam der Erste, hat aufgehört. Die Davidslinie hat nicht aufgehört. Und da ist eine Parallele zwischen Jerusalem und David. Nun hat es nur einen Text gereicht heute Morgen. Sehen Sie es mir bitte nach. Ich höre jetzt trotzdem auf. Sie haben ein Päuschen verdient. Ich wahrscheinlich noch nicht. Das gönne ich Ihnen von Herzen an diesem Punkt, dass die Davidslinie ungebrochen ist, auf die wir in der biblischen Begründung noch einmal zurückkommen mit 2. Samuel 7. Da denke ich, kann Gerhard Mayer unmittelbar anknüpfen. David, seine Bedeutung für das Neue Testament, für den Neuen Bund, das ist dann nach der Pause die nächste Einheit. Wann geht's weiter? 10.25 Uhr. 10.25 Uhr, Fortsetzung hier. Ich wünsche eine erholsame Pause und noch einen guten Tag.